sexy und bodenständig. Till Reether und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Till.
Jetzt geht's plötzlich doch schon los.
Es geht schon. Ja, das mit dem Anfang ist immer schwierig. Aber
eigentlich, ja, stimmt. Eigentlich ja irgendwie nicht. Ja, wie war dein Jahr?
Oh, die großen Fragen gleich am Anfang. Ach,
vielleicht lieber nicht, oder? Man weiß auch gar nicht, welches Jahr, finde ich. Über welches Jahr reden wir eigentlich gerade? 2019, 2020, 2021? Niemand weiß es mehr. Und die Leute.
Niemand weiß es. Also, wenn du schon so fragst, mein Jahr hat super spektakulär angefangen, beruflich. Also, beruflich war es ein super geiles Jahr. Ansonsten war es irgendwie, so ein mittelschwieriges Jahr, wie halt für alle in dieser Pandemie.
Ich finde das total schade, dass diese ganzen, ja, also genauso wie dieser komische Spotify-Rap irgendwie am 30. November oder so kommt, kam ja irgendwie die Spiegel-Jahresbella-Liste schon irgendwie im September oder Oktober oder so, und wir haben schon gefeiert, yeah, dass du auf Platz 9 des Jahres bist mit junge Frau am Fenster stehend, abendlichtblaues Kleid. Und ich finde es eigentlich schade, ich fände es eigentlich viel schöner, wenn diese Listen irgendwie kurz vor Weihnachten oder am besten kurz vor Silvester rausgehen, dass man es nochmal richtig während der Feiertage feiern könnte. Also ich habe mich wahnsinnig gefreut und finde es einfach, das hat auch nochmal so für mich so ein Licht zurückgeworfen durch ein doch irgendwie eher düsteres Jahr auf diese wahnsinnig tollen Anfangsmonate. Sehr schön.
Ja, ich freue mich über deine Mitfreude und ich hatte, was das alles betrifft, echt nichts auszustehen, und zwar wahnsinnig toll und schön. Und jetzt kommen, das kleckert immer noch so Kram nach, der auch toll ist, also so Übersetzungen ins Tschechische und ins Slowenische und so, was ich total geil finde, weil das
wahnsinnig schön,
ja, vergleichsweise kleine Sprachen sind und ich das einfach super geil finde, dass dann sich irgendwer hinsetzt und dieses
total schön
ganze Buch übersetzt für, also im, wenn 100% der Menschen, die diese Sprache lesen, sprechen können, lesen würden, ja immer noch eine verdammt kleine Zahl von Menschen ist. Das finde ich irgendwie, je kleiner die Sprache, desto spektakulärer finde ich es eigentlich, dass sowas klappt.
Ja, total. Und ich würde mir echt so wünschen und würde mich so freuen, wenn du dann irgendwann, vielleicht nächstes Frühjahr oder keine Ahnung, da dann auch wirklich an den ein oder anderen dieser Orte fahren würdest und da, weiß ich nicht, auf der Bühne sitzen und neben dir sitzt eine slowenische Schauspielerin, die den slowenischen Text liest, keine Ahnung.
Ja, das wäre natürlich besonders geil.
Das ist ein schöner Jahresrückblick. Diana und ich haben uns neulich gefragt, weil wirklich das natürlich auch gerade wieder angekündigt wurde vom Spiegel oder von den Kollegen von der Süddeutschen Zeitung und so weiter, und es liegt an den Kiosken. Und ich glaube, unsere Lokalzeitung hatte sowas auch angekündigt, diese Jahresrückblicke. Und wir konnten uns beide noch erinnern, dass einen das so noch in den 80er, 90er Jahren wirklich mit so einem, also dass man so ein mildes Interesse aufbringen konnte, sich so Jahresrückblicke sowohl im Fernsehen als auch so als Zeitschriften oder so anzugucken, und immer so dachte so, ah ja, stimmt, und ich weiß nicht, ob das am Älterwerden liegt. Sind wir echt nicht. Diana meinte, wir werden halt so mit Bildern und so überflutet und sehen sowieso alles immer wieder und wieder in den sozialen Medien und so. Ich weiß, ich habe einfach das Gefühl, dass damals so das Verstreichen der Zeit einfach signifikanter war und dass wir einfach in so einer Stagnation des Untergangs irgendwie leben. Keiner mehr diese, ganz ehrlich, sorry, erklär mir das mal bitte, du bist doch Fachfrau, du warst auf der Henry-Nannen-Schule, und Henry Nannen war wirklich ein berühmter Nazi. Wehrmachtsoffizier und Journalist, und warum sind journalistische Jahresrückblicke? Ich verstehe es nicht.
Ich habe keine Ahnung. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein Genre ist, das irgendwann verschwinden wird. Weil jetzt, also Christian hat den auch mitgebracht, den Spiegeljahresrückblick, und der liegt bei uns komplett ungelesen in irgendeiner Ecke rum, weil wer möchte sich ernsthaft nochmal reinziehen, was dieses Jahr alles war, weil das meiste davon war einfach scheiße.
Also es ja, hat, und dann, und es gibt
Menschen sind gestorben, ja. Eine schreckliche Seuche hat den Globus im Griff, und Klimawandel und Jahrhundertflut, und ansonsten fällt mir irgendwie nicht viel Schönes ein, außer dass Billie Eilish irgendwie ein neues Album draußen hat oder so. Aber das, ja, dafür muss ich eigentlich nicht so einen dicken Sonderspiegel kaufen, um mir das nochmal reinzuziehen.
Ja, also ich kann total verstehen, und ich mag auch eigentlich immer noch gerne, wenn es dann so heißt, oh, die schönsten Alben des Jahres oder keine Ahnung, wo ich dann immer so denke, ja, es kann ja manchmal auch noch so die Aufmerksamkeit auf irgendwas lenken, was man vielleicht übersehen hat, wo man denkt, oh, das höre ich mir jetzt doch oder lese ich mir jetzt doch mal an. Aber bei diesen, was wirklich ganz ehrlich, ich meine, es hört doch auch alles nicht auf. Jetzt gibt es natürlich, also alles, was war in diesem Jahr, hat entweder nicht aufgehört, also zum Beispiel die Pandemie, ja. Oder die vorweihnachtlichen Spendenaufrufe, die sich auf die Katastrophen des Jahres beziehen, oder ist es halt alles justiziabel, so wie der Sturm aus Kapitolen wird jetzt gerade in Untersuchungsausschüssen und vor Gericht verhandelt. Das heißt, es ist ja alles immer noch da. Wer setzt sich hin und sagt, oh, guck mal, hier im Februar, stimmt, das ist interessant. Wahnsinn. Guck mal, und da haben die noch Wahlkampf gemacht. Ach, guck mal, und dann haben die Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin. Das stimmt, das war, ja, stimmt, guck mal, das war im Mai, Juni. Oh, du da, ganz ehrlich, ey, sorry, es ist mir. Und dann in so einem Moment fühle ich mich total fremd. Ich weiß echt nicht, was ich hier soll. Wenn ich sowas höre und sehe, dann denke ich echt so, warum?
Ich glaube, journalistisch sind Jahresrückblicke einfach, das ist einfach vorbei. Ich glaube, man kann jetzt nur noch so dafür Jahresrückblicke seiner Apps irgendwie konsumieren. Also ja. Wie gesagt, den Spotify-Rap, oder ich möchte eigentlich in meiner Koch-App irgendwie gerne nochmal sehen, was ich übers Jahr so gekocht habe. Das fände ich interessant.
Ja, stimmt, ja, genau. Oder was du eigentlich immer, was du dir so oft angeguckt hast, dass die App vermuten kann, du hättest es eigentlich gerne gekocht. 10 Rezepte, die dir dieses Jahr durch die Lappen gegangen sind.
Ich fände es auch geil, wenn zum Beispiel PayPal, nicht PayPal, Payback, ja, PayPal lieber nicht, sondern Payback, nochmal aufschlüsseln würde, welchen Joghurt ich am meisten gekauft habe in diesem Jahr oder sowas. Sowas fände ich auch interessant.
Ich stelle mir gerade vor, dass ich stelle mir gerade meinen Jahresrückblick von PayPal vor. Nee, die 10 dümmsten Artikel, die du dieses Jahr mit 2 Klick im Internet bestellt hast. 10 Scams, auf die du dieses Jahr dank PayPal mit reingefallen bist.
Genau, die 5 beknacktesten Instagram-Werbungsreinfälle und so,
ja,
die du
genau
abgegriffen hast.
Die 5 kürzesten E-Roller-Fahrten, wo die Freischaltungsgebühr 5-mal so hoch war wie der Kilometer Groschen. Eigentlich gar nicht schlecht. Lass uns, wenn wir hiermit fertig sind, ein Start-up machen.
Ja, genau, nur für so ein Shit.
Ich glaube, du bist.
Ich finde, dass wir also in diesem Jahr podcastmäßig auch echt total abgeliefert haben. Das muss ich mal so rückblickend sagen.
Total. Ich dachte, du sagst jetzt total abgelost haben, hätte ich auch zugestimmt. Aber du hast total recht, wir haben mega abgeliefert.
Bombe.
Ja. Ich glaube übrigens, dass du super gut darin wärst oder vielleicht sogar bist, so Venture Capital VC heranzuschaffen, also so Leute zu überzeugen, dass sie uns wahnsinnig viel Geld geben. Irgendwie glaube ich, dass du das echt richtig gut könntest, ja.
Null. Ich kann ja nicht mal meine eigenen Bücher verkaufen. Ich kann nach wie vor nicht in 3 Sätzen zusammenfassen, worum es in Junge Frau am Fenster stehen, da abendlich blaues Kleid geht.
Das steht ja auch alles im Titel. Das sind ja schon 3 Sätze.
Ja, nee, in sowas wäre ich wahnsinnig schlecht. Du bist auch viel eloquenter als ich. Ich glaube, das müsstest du übernehmen.
Nee, das ist das Problem.
Ich habe auch das Gefühl, dass du mir jetzt gerade mit so einem freundlichen Lob diesen Job zugeschanzt hast für unser Startup, das wir nächstes Jahr gründen.
Das ist genau das Problem.
Aber ich
rede zu viel. Und mit jedem, ganz ehrlich, mit jedem Satz, den ich sage, mit jeder Minute, die ich weiter fasele, sehe ich in dem Antlitz der VC-Investoren, wie die Dollaruhr in ihren Antlitzen einfach runterzählt. Und sie haben mit 50 Millionen angefangen, ich rede und am Ende sind wir bei 20.000 oder so. Während du hast einfach diese Aura, und die Leute das Geld auf den Tisch legen und sagen
vor Angst, weil sie Angst haben, dass ich ihnen sonst die Nase breche.
Es ist mir egal.
Hauptsache die Kohle kommt dran. Ich weiß nicht, Till, ich fürchte, wir müssen weiter Texte schreiben und Bücher schreiben.
Boah.
anstrengend war.
Pass mal auf, darüber reden wir heute, denn wir reden über das Thema Wegschmeißen.
Ja.
Wir wollten eigentlich über das Thema Neuanfang sprechen, wir haben aber irgendwie dieses Schlagwort schon mal benutzt, eigentlich so ein bisschen in so einem, im Nachhinein muss man sagen, allzu sorgenfreien verschenkt. Moment, wo wir dann einfach so darüber geredet haben, wenn man halt ein Projekt abgeschlossen hat und dann ein neues anfängt. Aber wir wollen heute mal darüber reden, wenn man ein Projekt nicht abschließt, sondern wegschmeißt und dann das gleiche Projekt nur in etwas
nochmal
anderer
neu
Form
aufsetzt.
Nochmal neu anfängt. Ja.
Ja, es ist im Grunde ein bisschen die Fortsetzung von vom letzten Podcast, wo es ja um das verdammte zweite Buch ging und die Moral von der Geschichte war, dass ich dann nochmal mit meiner Lektorin über mein verdammtes zweites Buch gesprochen habe, die ganz toll ist und wahnsinnig nett und sehr konstruktiv und so weiter. Und das Ende vom Lied aber jetzt quasi ist, dass ich das in die Tonne trete und es einfach nochmal neu anfange. Und das war ein gleichzeitig bitterer und deprimierender, aber irgendwie auf eine merkwürdige Art auch total euphorisierender Moment.
Diese
Erkenntnis.
Ja, das kann ich mir ungefähr vorstellen, aber ich würde das trotzdem gerne noch genauer erfahren und genauer verstehen. Wie kannst du noch ein bisschen erzählen, wie kommt man an den Punkt? Weil das ist ja schon ein sehr großer Schritt. War dir das, oder hast du das geahnt, dass am Ende dieses Gespräches dieser Einschnitt stehen könnte, oder hat es sich dahin entwickelt für dich?
Also das habe ich jetzt vorher nicht geahnt, aber ich habe natürlich tief in mir drin schon auch die ganze Zeit gespürt, dass irgendwas ganz grundsätzlich einfach nicht hinhaut mit dem Projekt. Und ich bastel da jetzt ja schon wirklich verdammt lange dran rum. Und ich krieg's irgendwie nicht rund. Also irgendwas haut einfach nicht hin. Ich krieg die Geschichte nicht rund. Und dann habe ich mich halt immer vielleicht auch so ein bisschen selber belogen, weil ich immer einen guten Grund hatte, warum es jetzt halt gerade irgendwie nicht läuft und nicht flutscht und warum ich nicht vorankomme und warum ich mich darauf nicht konzentrieren kann, weil eben dann mit der junge Frau so viel los war und dann hatte ich das noch so im Kopf und dann konnte ich das noch nicht so richtig loslassen und dann bin ich auf Lesereise gegangen. Also es war ständig irgendwas und dann war ja Pandemie und dann hatte ich mir das Bein gebrochen und so weiter. Und so im Gespräch darüber, wie man es jetzt anders und machen könnte und wo das jetzt alles drauf hinauslaufen wird, ist dann eigentlich klar geworden, dass so ein paar grundsätzliche Prämissen einfach irgendwie nicht funktionieren und die ganze Sache schwerer machen und dass zum Beispiel ein Rückblicksteil, der eigentlich schon ziemlich rund ist, also der auch definitiv bleiben wird, aber dass ich den aus einer komplett anderen Perspektive erzählen muss und deswegen wird er jetzt einfach auch nochmal komplett neu geschrieben. Also im Grunde, ich drücke jetzt nicht alles komplett in Müll, aber ich mache jetzt ein neues Dokument auf und fange einfach wirklich nochmal auf Seite 1 an und ganz viel muss jetzt irgendwie ganz anders werden und mehrere Figuren müssen in eine Figur verschmelzen und all diese Sachen. Also ich fange einfach nochmal neu an und das ist echt ganz schön scheiße, weil du weißt ja, wie faul ich bin und wie weh mir das tut, einmal produzierten Text wirklich irgendwie,
oh Mann, das tut mir echt leid,
abzuschenken. Aber ich weiß ganz genau, dass es richtig ist. Es ist einfach die richtige Entscheidung.
Sag mal, und es ist so lustig, was heißt lustig? Also es ist ja so eine Gefühlsmischung, die hast du, glaube ich, dann auch so in den ersten Nachrichten an mich beschrieben. Ich habe auch gleich aber so ein bisschen wegschmeißen Neid bekommen, muss ich sagen. Und habe gleich so gedacht, oh, es ist schon geil. Und jetzt nochmal so ein ganz neu anfangen und nochmal so richtig mit so einer Armbewegung den Schreibtisch so einfach so alles so vom Tisch wischen und nochmal richtig von vorne anfangen. Das ist schon auch ein bisschen euphorisierend, oder?
Ja, hatte ich dann also sozusagen nach dem ersten Schluck und Schmerz dachte ich, ach, eigentlich ist super, ich kann einfach nochmal komplett neu denken. Also ich muss dieses vermurkste Ding gar nicht irgendwie retten und mir irgendwie in 1000 Wege überlegen, wie man das jetzt doch noch hinkriegt, sondern ich kann jetzt, ich lasse es einfach und mach's einfach nochmal neu. Und es ist auch gar nicht so schlecht und ich bin ja dann jetzt auch in der privilegierten Situation, dass ich das jetzt halt gerade auch kann. Also niemand steht mir auf den Füßen und sagt, hey, steht im Vertrag steht, aber und so. Und es ist finanziell irgendwie leistbar, das jetzt halt alles nochmal neu zu machen. Insofern ist es eigentlich eine gute Ausgangslage. Aber es ist ein bisschen bittersweet, auf jeden Fall.
Was ich daran so schwierig mir vorstelle, du hast von diesem Zweifelgefühl gesprochen, was du dann irgendwie hattest und dass du ja 1,5 Jahre jetzt schon und so weiter und so fort und dass man dann immer wieder so Ausreden oder was heißt Begründung oder so findet. Jetzt haben wir aber schon oft im Podcast über solche Themen wie, ich meine, wir haben angefangen mit Leiden am Schreiben und dazu gehört ja der Zweifel und über diese Selbstzweifel und dieses nicht genau wissen ob und so. Das war aber schon, also war das ein anderes Gefühl? Weil ich habe jetzt irgendwie so ein bisschen Angst, dass ich dieser Zweifel, den man halt immer hat und den ich auch habe, dass man vielleicht viel häufiger Sachen wegschmeißen und neu anfangen müsste. Ich denke halt immer, dieser Zweifel gehört halt so dazu. Und ich meine, wenn du jetzt, du hast halt glücklicherweise ja die Nähe zu deiner Lektorin und die Hilfe gesucht. Ich neige halt immer dazu, sowas gar nicht zu machen. Und jetzt habe ich total Schiss, dass ich komplett auf dem falschen Dampfer bin, ey.
Danke. Naja, aber ich hab's ja viel zu lange nicht gemacht. Also ich hätte das vielleicht vorher schon viel konkreter irgendwie machen sollen. Und ich bin ihr total dankbar, dass sie quasi diese Tür auch aufgestoßen hat.
Ja.
Nee, es war einfach zu lange anhaltend. Weil natürlich irgendwie Zweifel, pipapo, aber dann dass irgendwas im Ganzen irgendwie einfach nicht ineinander fällt, weißt du? Weil irgendwann, selbst wenn man zweifelt, habe ich das Gefühl, sonst lösen sich Dinge irgendwann oder es kommt einem dann doch der Dreh. Und dieser Dreh ist mir jetzt einfach wirklich viel zu lange nicht gekommen. Ich habe mich einfach ein bisschen in eine Idee verliebt, die am Ende einfach nicht so funktioniert, wie ich mir das ausgedacht habe und die ich mir dann am Ende immer auch nicht richtig zu Ende ausdenken konnte und so. Und das musste ich mir jetzt halt eingestehen. Ich dachte halt auch so ein bisschen größenwahnsinnig. Ich dachte, naja, ich weiß ja jetzt, wie es geht. Mach es halt nochmal. Das ist auch ein bisschen eine bittere Erkenntnis, dass es vielleicht auch ein bisschen arrogant von mir war, zu glauben, dass ich das jetzt einfach halt nochmal mache. Naja, was mir gut, einmal gut gelungen ist. Aber beim ersten Mal, wie gesagt, haben wir auch letztes Mal drüber gesprochen, war ich halt noch so unbelastet von irgendwelchen Erfahrungen in dieser Hinsicht. Und da wäre auch das Scheitern irgendwie quasi nicht so ein, also es wäre schlimm gewesen, aber es wäre halt, ja, es hätte irgendwie eine andere Fallhöhe gehabt.
Aber das finde ich jetzt sehr streng, dass du das so bezeichnest, weil letztendlich ist das ja irgendwie eine gute Selbsteinschätzung und zeugt von einem hervorragenden und völlig angemessenen Selbstvertrauen, was dir jetzt auch, hoffe ich, hilft, das Ding halt nochmal neu anzufangen. Das ist ja auch eine Sache, auch ein Schritt, der, es ist ja was Positives, es ist ja ein Schritt der Zuversicht und des Vertrauens auf die Zukunft, wenn ich das mal so sagen darf, ey.
Ja, ey, und es ist vielleicht auch einfach mal eine Erfahrung, die gemacht werden muss und ich kann ja nur lernen dabei, wie ich mich selber anekel, wenn ich solche Sachen sage, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde auf diesen Moment irgendwann zurückblicken und froh sein, dass ich so entschieden habe und dass es für was gut sein wird. Das fühle ich tatsächlich ganz klar. Also.
Ja. Du hast erzählt, hast du denn, du hast gesagt, du hast in die Tonne gekloppt sozusagen, das war, glaube ich, deine Formulierung. Hast du jetzt, du hast ja noch nicht wieder angefangen. Das ist jetzt knapp 2 Wochen her. Hast du mit der neuen Version schon angefangen?
Nö, ich denke, ich habe jetzt ehrlich gesagt gerade keine Kraft. Ey, es ist Dezember, jetzt kommt hier nur noch Inventur und dann ist Weihnachten. Ich weiß nicht.
Tour.
Nein, Quatsch.
Und ich dachte, ich hätte irgendwas vergessen, was wir auch machen müssen und dass irgendwie ein Brief von der KSK gekommen ist, dass wir, ob wir schon Inventur gemacht haben. Es hätte mich jetzt ehrlich gesagt, wenn du jetzt gesagt hättest, ey, hast du noch nie Inventur gemacht? Man muss Inventur machen, wäre ich ehrlich gesagt, hätte ich gedacht, ja, scheiße, ist typisch, naja, egal.
Hast du schon wieder nicht mitgekriegt.
Mach ich halt Inventur. ja, ich kann es total verstehen. Ich frage mich halt unter normalen Umständen und es leider wirklich, also wir haben den Podcast, glaube ich, ein Jahr oder so unter normalen Umständen gemacht und seitdem nicht mehr. Ich frage mich halt, was unter normalen Umständen das Beste wäre. Keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, immer fast... Mir ist es ja schon zwei oder dreimal passiert oder ich habe es geschehen lassen und habe es mir auch habe es auch herbeigeführt und habe auch immer eigentlich ein gutes Gefühl dann dabei gehabt. Und ich glaube, es gab sowohl Gelegenheiten, wo ich dann sofort neu angefangen habe, also wirklich so ein bisschen so, wie man wird vom Pferd abgeworfen und steigt dann sofort wieder rauf. Und es gab aber auch genau, ich erinnere mich auch an Gelegenheiten, wo ich auch Wochen oder Monate gewartet habe, teils aus Bequemlichkeit, teils aus Frustration und tatsächlich aber immer mit dem positiven Abstand, mit dem positiven Gefühl, dass es eigentlich gut war, diesen Abstand zu haben. Also man kann es nicht.
Ja, also sagen wir mal, meine Hoffnung ist, dass ich irgendwie gedanklich so weit vorankomme, dass ich ein neues Dokument öffne und wenigstens zwei Seiten irgendwie so schon mal schreibe, sodass ich im neuen Jahr nicht das Gefühl habe, jetzt muss ich neu anfangen, sondern ich habe ja schon angefangen, ich muss nur weitermachen. Aber das ist eher wirklich so eine
psychologische. Ja, aber das ist total wichtig. Ja, ja, aber ich wollte dich gerade nach so einer psychologischen Krücke fragen. Und tatsächlich wollte ich auch fast nach so ein bisschen nach so einem, ja, irgendwie nach so einem Ritual oder so fragen, weil für mich ist das, ich finde schon, dass irgendwie. Wie nennst du das nächste Dokument? Nennst du das dann so wie in diesen Memes irgendwie final, endgültig final?
Neu
oder wie? Oder ist es jetzt junge Frau 2.2 oder junge Frau 2.2 oder also nee, ohne Scheiß. Also ich darf. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Ich glaube, ich habe das Projekt wirklich umbenannt dann immer.
Ja, das mache ich auch. Es gibt einen neuen Ordner und der wird neu benannt und das Ding wird einen neuen Arbeitstitel kriegen auf jeden Fall.
Ah, okay.
Und dann
Clean Slate, ja. Also auch echt so psychologische, also wie so mit so einem eigentlich wie so ein Ausräucherungsritual so ein bisschen.
Ja,
oder?
Und irgendwie habe ich sozusagen, ich versuche auch dran zu denken, dass ich jetzt gar nicht das verdammte zweite Buch schreibe, sondern im Grunde schreibe ich ja jetzt gerade das verdammte dritte Buch. Oder eben das nicht das verdammte, sondern ich schreibe jetzt das dritte Buch.
Ui.
Weißt du?
Ui. dann, sag mal, und
ich überspringe das zweite einfach.
Ja, sehr richtig. Sehr gut. Das zweite ist dafür,
zweite
einfach
wird
dafür
nie veröffentlicht.
Nicht geschrieben zu werden. Ja. Sag mal, und wie machst du das jetzt, wenn es dann tatsächlich losgehen sollte? Was glaubst du? Also wirst du dann das neue Dokument und das alte Manuskript nebeneinander auf dem Desktop haben? Und also das heißt, du schöpfst es dann wirklich aus dir sozusagen nochmal neu raus?
Ja.
Geil.
Okay. Ich fürchte, so wird's laufen.
Ich finde das auch
aber,
total super.
Aber ich meine, das andere, ich schmeiße es ja nicht wirklich in den Papierkorb. Es ist ja da und da kann man dann bestimmt auch hier und da nochmal irgendwie was ziehen oder sich inspirieren lassen oder halt aus irgendwas davon mal eine Kurzgeschichte basteln oder ach, keine Ahnung. Es ist ja nicht, für irgendwas ist es gut, dass es noch da ist. Aber
ja.
Ich lasse es jetzt mal los und fange einfach neu an.
Sag mal, und wär's nicht vielleicht wirklich, du bist doch so ein Ausdrucken-Fan vom Manuskript am Ende nochmal und das dann nochmal mit so einem schönen Pfeifchen und so einem schönen Rotzbohnen sich nochmal hinsetzen und über das Papier streichen. Wäre es nicht gut, das jetzt einfach auch auszudrucken und dann irgendwie.
Und zu verbrennen.
Ja, so mit Lederhandschuhen, entweder so im Aschenbecher seitenweise wie in so einem koreanischen Thriller irgendwie zu verbrennen oder halt einfach wirklich so klöternd in die Mülltonne zu werfen oder jetzt eben wirklich buchstäblich irgendwie so sich davon zu trennen.
Bei dem Papiermangel, der aktuell herrscht, ich weiß nicht, ob ich das verantworten kann.
Dann spende doch.
Papier in das militärische Papier in das industriellen Komplex, der uns alle unterjocht und dafür sorgt, dass bestimmte Bücher nicht mehr erscheinen können, ja, weil kein Papier mehr da ist.
Ich wollte jetzt auch lauter Witze über Autoren machen, denen ich gerne mein Papier spende. Das sind aber leider alles Autoren, die dafür sorgen, dass in meinen Verlagen überhaupt Geld fließt. Insofern mache ich es jetzt nicht, ey. Mein Tipp, doppelseitig ausdrucken. Egal. Völlig egal.
Dazu müsste ich mich mit meinem Drucker beschäftigen und wie das funktioniert, und da habe ich keinen Bock drauf. Und dann kriege ich das nicht mehr zurückgestellt und dann wird alles doppelseitig ausgedruckt und dann kriege ich die Krise. Egal. Nee, ja. Ich glaube, ich brauche so ein Ritual, brauche ich, glaube ich, nicht. Mir reicht wirklich das Eröffnen und Benennen eines neuen Ordners auf meinem Desktop und eines neuen Dokuments mit einem neuen, völlig hirnrissigen Arbeitstitel. Mal gucken. Aber wie war das denn jetzt? Lass uns genug von mir.
Oh, das ist wirklich, ist dir richtig unangenehm, wenn wir mal ein bisschen über dich reden und wenn der, ne? Mhm. Okay.
Lass uns über dich sprechen. Weil du das eben schon angerissen hast, dass dir das schon öfter passiert ist.
Abgeschlossen schon, ja. Anfang, das war da, ja, genau. Was ist die Frage? Achso, davon soll ich ein bisschen erzählen.
Erzähl mal ein bisschen, und wie war das für dich? Und hattest du auch dieses einerseits deprimierend, andererseits irgendwie, ich weiß genau, was das ist, oder hängst du sehr lange an bestimmten Sachen?
Nee, überhaupt nicht. Und bei mir ist es halt immer, also bei mir ist es halt auch so, lass mich mal ganz kurz überlegen, bei mir ist es, das ist schon ein Unterschied. Also bei mir ist es immer eher in der Phase passiert, wo mein Agent noch dabei war, das Projekt an einen Verlag, an den Verlag zu vermitteln, und dass er dann gesagt hat, nee, das ist es nicht, das ist zu langweilig, das ist zu sehr in Richtung einfach nur Frauenzeitschriften, Dossier, Artikel, whatever, und wo ich dann immer, also das war für mich sehr einfach, weil ich bin in dieser ersten Phase des Projektes bin ich sehr, da kann ich sehr gut die Verantwortung abgeben, weil ich halt dann immer denke, der Agentur ist die Boss, was der Agent ist der Boss, die Agentur ist die Boss, und ich bin halt einfach derjenige, der jetzt dafür sorgen muss, dass wir gemeinsam ein Produkt haben, was erstmal überhaupt verkauft werden und in die Wege geleitet werden kann. Und da fällt es mir dann relativ leicht, obwohl wir wirklich hier, also ich habe teilweise, du hast es ja einmal auch erlebt, dass wir auf dem Weg in die Schreibwoche waren, und ich glaube, auf dem Weg der Agent im Auto, nee, da warst du da noch dabei? Nee, weiß ich nicht, da war ich mit Stefan.
Nee, da war ich nicht dabei.
Da hat wirklich der Agent auf dem Weg im Auto zu mir gesagt, Stefan ist gefahren, und der Agent hat gesagt, ja, nee, so läuft das alles nicht, und ich wollte halt schön irgendwie die Woche daran weiterarbeiten. Und Maike und Stefan haben dann damals auch so gesagt, ja, nee, und da musst du umkämpfen und musst dich durchsetzen. Und da habe ich überhaupt keinen Antrieb. Im Gegenteil, da kann ich dann wirklich sofort was Neues machen. Und ich muss aber sagen, dass ich, genau wie du vorhin gesagt hast, also ich kenne so Projekte wirklich buchstäblich wegschmeißen und dann auch nicht zurückschauen und wirklich nur zu denken, also alles, was jetzt hier von diesem Projekt übrig bleibt, ist, der Autor schreibt einen zeitgenössischen Liebesroman. Ansonsten bleibt nichts übrig. Und dass ich erlebt habe, ich meine, der erste Entwurf von Treue Seelen war, und das war aber auch noch vor Vertragsabschluss, da war der Stil irgendwie, hat dem Agenten überhaupt nicht zugesagt. Und das heißt, da habe ich halt einfach auch nochmal, es kam zwar das Gleiche drin vor, aber ich habe es ganz anders geschrieben, und es war irgendwie, ja, ich gucke dann wirklich gar nicht zurück. Aber jetzt so in diesem Moment, ich meine, ich beschäftige mich auch schon eine Weile mit meinem nächsten Projekt, und ist jetzt auch nicht so, dass ich da wahnsinnig gut vorankomme, und jetzt frage ich mich schon gerade auch so, ob es nicht irgendwie total cool wäre, einfach alles nochmal wegzuschmeißen und nochmal ganz neu anzufangen. Und im Moment frage ich mich so ein bisschen, also ich habe echt dieses mit diesem Neid war schon, also ich sehne mich so ein bisschen nach diesem Gefühl des Weggeschmissenhabens und neu anfangen Könnens. Ich frage mich aber gerade, ob meine Zweifel groß genug sind, und ich glaube, sie sind nicht groß genug. Aber wer weiß, ein paar Feiertage mit der Familie und vielleicht ist es.
Es gibt ja aber auch keiner das Gefühl, dass irgendwas daran nicht zu bezweifeln wäre, oder?
Was? Ich habe das Gefühl, da stimmt gar nichts, aber das Gefühl habe ich halt immer. Das ist immer mein Problem. Also bis so nach der Hälfte oder zwei Dritteln das Ganze anfängt, sich so ein bisschen zu verfestigen, habe ich wirklich, habe ich halt immer das Gefühl, was mache ich hier eigentlich? Also das ist für mich schwierig, muss ich sagen.
Aber es kommt jetzt, es hat jetzt keine, nicht deine Lektorin drauf geguckt und hat gesagt, oh Till, überleg doch nochmal, willst du das nicht alles doch nochmal ganz anders denken?
Nee, das ist interessant. Tatsächlich habe ich mich an beide Kolleginnen, die das mit dem Buch arbeiten werden, dann auch gewendet nach so 60, 70 Seiten mit der Frage, wollen wir das jetzt wirklich so machen und seid ihr euch sicher? Und schon auch so ein klein bisschen so, ehrlich gesagt, wie so ein, ja, weiß ich nicht, wie wenn man, also ich habe mal, meine Tochter wollte mal, dass ich ein Baumhaus baue.
Mhm. Und, oh, ich erinnere mich, ja.
Ich hatte natürlich auch wahnsinnig Bock, ein Baumhaus zu bauen, weil ich völlig übersteigerte und unangemessene Vorstellungen davon habe, was man als Vater zu leisten und zu können und sich zuzutrauen und abzuliefern hat. Und je näher die Herbstferien, in denen ich ein Baumhaus bauen wollte, rückten und je mehr ich irgendwie im Internet geguckt hatte, was man alles braucht, um ein Baumhaus zu bauen, unter anderem einen Baum. Du brauchst quasi einen Baum und ein Haus, wo du sagst, okay. Und das rückte so ein bisschen näher und näher und es wurde mir immer unbehaglicher zumute und dann fing meine Tochter und ich an, uns gegenseitig so Fragen zu stellen, ob der andere, die andere wirklich in den Ferien ein Baumhaus bauen möchte. Und irgendwann brach meine Tochter, die damals auch wirklich noch klein, die war 7 oder 8, brach so ein bisschen in Tränen aus und meinte, es tut mir so leid, Papa, aber ich habe überhaupt keine Lust, in Herbstferien ein Baumhaus zu bauen. Ich möchte eigentlich nur. Und ich dann auch so, ich habe ehrlich gesagt auch überhaupt keine Lust. Und so ein bisschen, ganz ehrlich, so ein bisschen habe ich das den beiden Kolleginnen nacheinander schon auch so ein bisschen das Manuskript mit diesem Gefühl gegeben, wollen wir wirklich ein Baumhaus bauen? Oder wollen wir nicht alle uns kurz umarmen und ein bisschen weinen und sagen, wir wollen eigentlich gar kein Baumhaus bauen? Aber beide Kolleginnen haben gesagt, was natürlich einerseits sehr schön ist, oh, das ist toll, das wird das schönste Baumhaus überhaupt und wir sind so gespannt, wie das Baumhaus am Ende aussieht.
Und tja, dann musst du jetzt wohl ein Baumhaus bauen.
Genau, jetzt sitze ich hier und muss ein Baumhaus bauen. Was eine
erschreckend. Und hast eigentlich keinen Baum.
Ich habe eigentlich keinen Baum und keine Ahnung, wie man ein Haus baut und das ist ja eine erschreckend zutreffende Metapher, an die ich mich hier begeben habe, weil es ja tatsächlich um einen Hausbau in dem Buch geht. Alter, ey. Oh, Alina, was mache ich eigentlich? Was mache ich mit meinem Life? Ich muss einfach.
Was machen ja, wir mit unserem
Life? Ich bin ja auch total happy und alles, aber ich muss einfach, also nächstes Jahr wird wenig, aber ich muss einfach 2023 statt 3 bzw. 4 Büchern oder Romanen muss ich 6 bis 8 veröffentlichen, um einfach zu gucken, dass irgendwas funktioniert. Ich muss mich noch mehr unter Druck setzen. Weißt du, warum ich gerade gesagt
ja
habe?
Auch, ich glaube, das ist die Lösung. Ich glaube, noch mehr Druck ist auf jeden
Kannst
Fall immer
richtig.
Kannst
du mich bitte dabei ein bisschen noch mehr unterstützen als bisher beim Druck machen?
Dich ein bisschen unter Druck setzen? Okay, ja, ich gebe mir Mühe.
Ich wollte eigentlich heute aus meinem vierten Roman, meinem vierten Buch, was dieses Jahr erschienen ist, ein bisschen was vorlesen. Aber ich habe den Jerry Cotton Band,
ich wollte gerade fragen,
Club, habe ich am Dienstag morgen mit Markus, meinem Co-Autor, Erik Niemann, am Bahnhof Altona gekauft. Und wir haben ihn dann auch angemessen bei Coffee Fellows begossen sozusagen. Und dann habe ich aber mein Exemplar auf dem Nachhauseweg verloren, weil ich mir das so, es hat geregnet, in die Jacke geschoben habe. Ja, man kriegt, glaube ich, noch so ein ganzes Kilo oder so, meinte Markus. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ja, sonst hätte
wie
ich
heißt
jetzt
der?
Ja eigentlich
wie
gerne.
Wie heißt der? Sag nochmal.
Der heißt Blue Notes im Cotton Club.
Okay,
wir wollten so ein bisschen an den Erfolg
direkt nach
von
der Aufnahme zum Bahnhof
junge
fahren,
Frau am Fenster stehend, abendlich blues Kleid wollten wir so ein bisschen anschließen. Ja, es ist ein Jazz-Krimi. Also er spielt im Jatzer-Milieu.
Super.
Ja, und es wird jemand zu Tode gegniedelt.
Dein, ich hoffe, irgendeine eine großbusige Protagonistin ist nach mir benannt worden, denn das wurde mir versprochen von deinem Co-Autoren.
Ach du Scheiße, ey.
Na gut, dann vielleicht beim nächsten Mal.
Ich sag einfach nur mal, ach du Scheiße.
Ich werde das recherchieren.
Ich sage entweder, ach du Scheiße, weil wir es vergessen haben oder er es vergessen hat, oder weil
ihr gehofft hattet, ich erinnere mich nicht
mehrere,
drin. Und
weil wir es, ja, es das heißt eigentlich alle, es ist wie in so einem Paul Auster-Roman. Alle ProtagonistInnen heißen Alina Schröder.
Verstehe. Aber was heißt alle ProtagonistInnen? Für einen ordentlichen Jerry Cotton reicht doch eine, oder? Es reicht doch eine Frau.
Ja, es handelt sich
um ein
Jazz-Septett, beziehungsweise ich glaube, es wird zu einem Septett. Sie fangen als Oktett an, bis jemand über die Klinge springt. Und es gibt tatsächlich, es gibt ein paar Frauen, es gibt tatsächlich mehrere Frauenfiguren, an denen die Helden sich die, Jerry und Phil sich die Zähne ausbeißen.
Und die Nasen reiben. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen und hol mir das Teil. Das pfeife ich mir rein.
Die Lektorin hat gesagt, das sei solide. Und ehrlich gesagt, das finde ich ein sehr schönes Feedback. Also es ist vorne und das ist, Markus hat es sich nochmal in Ruhe angeguckt, bei den letzten 10 Bänden nur 3-mal vorgekommen. Es ist vorne ein Störer mit so einem Pfeil, wie auf so einem, wenn man den Elektroinstallateur, ich weiß nicht, ob du in letzter Zeit Kontakt zu Elektroinstallateuren hattest oder nicht. wenn man die bestellt, dann haben die auf ihrem Auto oft so einen roten Pfeil und sowas ist so ein gelber Störer mit so einem roten Pfeil vorne auf dem Jerry Cotton und da steht drin Hochspannung. Also ich möchte dich ausdrücklich warnen, ehrlich
warnen.
Gesagt. Ja. Nichts für schwache Nerven, ey.
Ja, aber meine Nerven sind solide und insofern glaube ich, passt es gut zusammen. Das wird schon. Wird es denn eine einmalige Koop sein oder?
Nö, auf alle Fälle nicht. Also wir haben tatsächlich ein bisschen zu viele Protagonisten und das kann ich also ganz klar sagen. Es ist im Moment auch mein Problem an dem Projekt Baumhaus, an dem ich gerade arbeite, dass ich versuche, so einen Ensemble-Roman zu schreiben und also das Management von so vielen verschiedenen Figuren, ich finde es außerordentlich reizvoll und ich mache es auch gerne und ich glaube, da gehört es auch hin. Im Jerry Cotton Roman, das ist jetzt meine Einschätzung als bisher einmaliger Autor, ist es glaube ich sinnvoller, wenn man die ProtagonistInnenzahl stärker beschränkt, als wir das getan haben. Also bei uns kommen glaube ich wirklich 10-12 Leute vor, die da auf 120 Seiten sich irgendwie ausagieren müssen. Und wir werden das nächstes Mal ein bisschen kürzer und ein bisschen knapper halten. Und ich hoffe eigentlich, dass wir irgendwie von solide auf sehr solide den Eumel hochlöten können. Bin ich auch zuversichtlich. Ich habe neulich ein noch anderes Feedback bekommen, was ich auch total interessant fand. Ich habe für eine Redaktion, für die ich bisher noch nicht gearbeitet habe, einen Text geschrieben. Und den für meine Begriffe total pünktlich und, was ich auch immer mache, auf Zeichen vereinbart, abgegeben. Und der Redakteur schrieb mir dann, vielen Dank, ich lese heute Nachmittag und melde mich nur, wenn ich noch Fragen habe. Das war vor ungefähr 2-3 Wochen und heute ist die gedruckte Zeitschrift bei mir im Briefkasten aufgetaucht. Und
Ja, das ist doch, so wünscht man es sich.
Total, total, absolut. Das ist
doch herrlich.
Ja, ist so ein bisschen so, wie meine Kinder das Essen konsumieren, was ich ihnen hinstelle. Wo ich dann auch mich manchmal ängstlich erkundige, ob es denn geschmeckt hat und mir dann mitgeteilt wird, ja, sonst hätte ich ja was gesagt.
Das finde ich, find ich super. Und das ist bei meinen Kindern leider noch nicht so. Also da.
Ja, wobei.
Da gibt es relativ viel kritisches Feedback.
Okay.
Und da wird auch sehr viel nicht gegessen. Aber ja, stimmt, also quasi reingeschlungen ist genug gelobt.
Aber das ist ja, genau, das ist ja aber für dich auch ein Feedback, mit dem du dann halt irgendwie arbeiten kannst.
Ja, ich schmeiß weg und koch nochmal neu. Nee, mache ich natürlich nicht. Ich sag, ja, dann Pech gehabt, dass halt das was gibt. Friss oder bleib hungrig.
Ja, das sagen wir aber nicht zu den Verlagen. Da setzt man sich dann eher hin und macht nochmal neu.
Ja, die muss ich ja auch nicht erziehen, die Verlage, zu Duldsamkeit und Zähne zusammenbeißen und essen, was auf den Tisch kommt. Tja, meine Kinder dagegen.
Ja, ich frage mich manchmal, ob wir die Leute, die Menschen, es geht mir weniger um die Menschen, es geht mir mehr um die Institutionen, ob wir die Institutionen, mit denen wir arbeiten, nicht viel mehr zu Duldsamkeit und Gehorsam erziehen sollten, als wir es tun.
Ja, ich fürchte, da müssen wir beide noch so 3-4 Bestseller hinlegen und dann haben wir sie in der Tasche, ey. Dann müssen die sowas von nach unserer Pfeife tanzen. Ich fürchte, bis dahin wird es eine Beziehung sein, die maximal auf Augenhöhe funktioniert.
Ja, das Gefühl habe ich auf alle Fälle auch. Auf der menschlichen Ebene, auf der institutionellen Ebene kann sie das natürlich aus meiner Sicht niemals, weil diese Asymmetrie, dass wir diejenigen sind, die das liefern, worum es eigentlich geht, aber über keinerlei institutionelle Macht verfügen, die wird sich halt niemals irgendwie ändern lassen. Es sei denn, man gründet irgendeinen Autorenverlag, was es ja auch immer wieder als Versuch gegeben hat. Tja, keine Ahnung. Zum Glück gibt es die Papierkrise und das ganze Problem wird uns irgendwann nicht mehr beschäftigen.
Das stimmt, ja. Es wird einfach, irgendwann wird einfach alles in die Luft fliegen. Und dann kann man es aber, na okay, jetzt wollte ich eine schöne Abfackel-Metapher machen wegen Papier und so, aber ich glaube, die kriege ich jetzt nicht mehr. Kriege ich jetzt nicht mehr hin. Ich bin nicht so gut in Metaphern, nicht so gut wie du. Du hast ja heute schon, also Baumhaus ist echt, muss ich sagen,
ja,
stark.
Ja gut, aber ich nehme das Kompliment in dem Fall gerne an. Das ist ja aber auch eine Metapher gewesen, die ich gelebt habe, Alena. Das ist ja eine gelebte Metapher,
ja.
Verstehst du?
Lass uns mal über Metaphern sprechen. Lass uns mal einen Podcast machen, in dem wir ausschließlich in Metaphern über Metaphern sprechen.
Das wäre mir wirklich ein japanisches Kirschblütenfest. Ich wollte auch nochmal sagen, klang am Anfang so negativ irgendwie, als wir über das Jahr gesprochen haben, und es passt tatsächlich auch zu dem Thema Wegschmeißen und Neuanfangen vielleicht. Also für mich war das echt beruflich ein totales Ausnahmejahr, weil durch dieses Verschieben von Treue Seelen von 2020 auf 2021 ich wirklich in dieser absurden Situation war, dass dieses Jahr 3 Bücher von mir erschienen sind, was, glaube ich, niemand gebraucht hat und zu allerwenigst ich selbst auf irgendeine Art. Das wurde mir aber auch erst
deine LeserInnen haben es gebraucht. Klar.
Das ist schön. Und ich bin aber auch, ich muss sagen, also ich bin nach wie vor wahnsinnig glücklich mit diesem, mit der Existenz von dem Depressionsbuch, und das ist am Ende des Jahres nochmal richtig für mich so lebendig geworden, weil ich in Marburg die einzige Lesung daraus gemacht habe und da so das Gefühl hatte, ach, das war eigentlich doch schon ein schönes Jahr mit diesem Buch. Und ich muss sagen, also mit Treue Seelen und dem Adam Danowski-Buch Hausbuch habe ich nicht die Resonanz, oder das weiß ich nicht, ja, ist Resonanz das richtige Wort? Ich glaube schon, bekommen, wo ich vielleicht gedacht habe, dass ich schön wäre oder so. Aber wenn ich irgendwie was hätte ändern können oder wenn ich zurückgehen könnte und denken, naja, hätte ich die Bücher lieber wegschmeißen und anders machen sollen zwischendurch, muss ich aber auch sagen, nö, finde ich überhaupt nicht.
Nö, weil es sind
happy damit. Insofern sind alles drei 10 von 10 auf eine Art. Also 1 von 3 und 10 von 10. Ich bin happy mit dem. Ansonsten war es für auch, es war wirklich, also ich will am Ende gar nicht mehr drauf einsteigen. Aber ich sag dir, mein persönlicher Jahresrückblick wäre, glaube ich, noch düsterer als der vom Spiegel oder von den Deutschen. Oder von den, keine Ahnung. Nein, Quatsch, ey, was soll's.
Ja, klebst du mal ein schönes Magazin zusammen und guckst mal, wie es am Kiosk läuft.
Ja, genau. Oder ich mache so wie als Kind und schenke meiner Familie zu Weihnachten selbstgemachte Zeitung. Und,
oh, das habe ich früher auch gemacht. Ich habe so viele selbstgemachte Zeitungen gebastelt. Oh,
hast du die noch, sag mal?
Ich, ein paar, ja.
Kannst du mal bitte gucken, wollen wir die mal, bringst du die mal mit und ich bringe auch mal welche mit und wir lesen uns was vor.
Ich muss mal gucken, ja. Ich habe ja mal eine, ich habe ja ein feministisches Frühwerk tatsächlich, ich habe eine Mädchenzeitung mal herausgegeben, also die Nullnummer, es hat leider nicht mehr gereicht für weitere Produkte.
Sag mal, und wie hieß die Mädchenzeitung?
Die hieß Mädchenzeitung. Die hieß Perfekt. Mädchenzeitung. Und vorne Perfekt. Drauf war ein Garfield.
Ja.
Und drin waren Pamphlete.
Weil Garfield Männer einfach die Bitch schlechthin ist, die irgendwie die sassy Gender-Bending Bitch von allen. Oder? Das Power-Symbol schlechthin. Er ist doch wahr.
Ich weiß auch nicht. Ich dachte einfach, es wäre ein guter Störer, weißt du? Mir war das mit dem roten Pfeil auf gelbem Grund war mir einfach noch nicht so geläufig. Ich dachte, irgendwie muss man die Leute optisch ja auch abholen, damit sie erstmal Interesse haben.
Mädchenzeitung, Vorsicht, Hochspannung. Ich finde das total toll mit der Mädchenzeitung, weil ich für die Stofftiere meiner Schwester eine Zeitung gemacht habe, die ich auch einfach nur analog zu Mädchenzeitung Tierbote genannt habe und dass wir beide so wenig Energie in die Namensfindung unserer ersten Presseerzeugnisse investiert haben, finde ich wahnsinnig schön. Und ich finde, wir sollten uns das
Claim sagen, was ist, weißt du?
Ja, ganz genau. Sagen, was ist. Und mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Ich finde, wir sollten uns das für 2000, ich muss jetzt kurz mitzählen, 22 vornehmen.
Ich habe auch gerade überlegt. Ja, sagen, was ist basics. Und back to the basics. Genau. Nee,
so wenig Energie wie möglich. Zurück zu Mädchenzeitung und Tierbote. Einfach irgendwie, einfach minimalistisch wieder ein bisschen. Die, vor allem, was so die eigenen Anstrengungen angeht.
Ja, das finde ich kein schlechter Ausblick. Lass uns das genauso machen und ich bin echt gespannt, in welchem Thema wir ins neue Podcast-Jahr starten.
Ich freue mich darauf sehr. Ich wünsche vor allem, ich freue mich, wenn so viele Leute zuhören und wünsche allen ein wahnsinnig schönes neues Jahr, guten Rutsch und so. Das kann ich gar nicht. Ich kann überhaupt nicht mich an ein imaginäres Publikum wenden und ich höre immer diese Podcasts, wo ich dann genau weiß, dass irgend so ein Loser vor seinem Laptop sitzt und irgendwelche Leute anspricht, die ihn in der Zukunft vielleicht hören werden und sowas kann ich nicht, aber alle sollen sich irgendwie, finde ich mal, von uns geglückwünscht fühlen.
Absolut, unbedingt, ja, von mir auch. Hab nichts hinzuzufügen.
Wir sind voll peinlich, wenn wir versuchen, mit anderen Leuten außer uns selbst zu reden. Herrlich. Ich wünsche dir vor allem alles Gute beim Neuanfang, beim weggeschmissen haben. Und wir fahren im Januar zusammen weg und dann fangen wir beide neu an.
Entweder, neu an.
Ich fange nicht grundsätzlich neu an, aber ich versuche nochmal das Baumhaus irgendwie vom Boden hochzukriegen.
Ja, und ich pflanze einfach erstmal nochmal einen Baum.
Oh.
Und dann mal schauen.
Ja.
Mach's gut, lieber Till.
Du auch, lieber Alina. Bis dann.
Tschüss. Bis bald.